Ihr seid angekommen bei Radio X auf der 91,8 MHz auf der UKW-Frequenz oder ihr hört uns über den Livestream, hört euch auch, wenn ihr natürlich
ihr hört
dann
euch.
Ihr hört euch, ja, wenn ihr gegen euch selber spricht, aber na gut, ist eine andere Sache. Nein, ihr hört natürlich uns über den Livestream zum Beispiel bei radiox.de/livestream oder über DAB+. Da sind wir jetzt ja dauerhaft jetzt vertreten. Also insofern werdet ihr euch natürlich auch uns weiterhin schön finden. Montagabend 20 Uhr und da findet ihr natürlich dann diese Sendung hier.
Dum, 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 Radio Sub, jeden Montag neu. Radio Sub, wie ich mich freu. Schwule News und Infos pur aus Politik.
Es geht schon wieder los, ja. Nehmen wir auf jeden Fall Hallamarsch.
Ja, wie kann es anders sein? Bei Rosenmontag schmeißen wir hier mit Konfetti und sonst was alles durch die Gegend und unser Musikredakteur und Techniker macht natürlich dann auch erstmal die falschen Regler auf.
Ach so, und frohes Neues muss man ja auch noch wünschen.
Frohes Neues? Wieso?
Ja, weil?
Weil?
Mondkalender?
Ach so, das stand hier im Kalender bei uns drin, habe ich gesehen. Irgendwie das chinesische Neujahr.
Ja, ja, wir haben jetzt Neujahr, ne? Mal wieder. Ohne
ja,
Feuerwerk.
Ja, das Drachens oder sowas habe ich gelesen. Kommen wir noch im Laufe der ersten Stunde dazu und dann sind wir auch schon mittendrin bei der Themenübersicht.
Ja.
Ja, würde ich auch sagen, ne? Genau, Themenübersicht, nämlich unfair zu erkennen.
Oh Gott, was für ein Durcheinander heute.
Durcheinander, ja, das ist ja gar nicht so unglaublich. Rosenmontag, da ist natürlich mehr oder weniger zwangsverpflichtet, ein bisschen Konfetti durch die Gegend zu schmeißen. Das machen wir auch in der ersten Stunde. Unser Faschingsprinz Jörn hat sich ein bisschen kundig gemacht, nämlich einmal zur Historie von Fasching als allgemein. Hat da mit Michael Holi gesprochen, der ist ja auch der Leiter von Café Karussell. Und gebürtiger Kölner habe ich schon im Vorfeld mitgekriegt. Also der kennt sich mit Karneval aus und hat da so ein bisschen was erzählt. Ein Interview gleich in der ersten Stunde. Und Jörn ist natürlich sowieso faschingsprinzmäßig immer sowieso unterwegs und hat dann auch noch mal ein Interview Gast gefunden und hat mit dem hat zu dem Thema alemannische Fastnacht oder Fastnet oder wie das man dann auch dann im Pfälzischen, glaube ich, sagt, auch nochmal ein Interview geführt. Also das werden wir auch dann noch in der ersten Stunde haben. Ja, und ansonsten gibt es natürlich noch das chinesische Neujahrsfest. Der Lars hat das jetzt hier schon angedeutet.
Gespoilert, wie man auf Neudeutsch sagt, oder?
Also
gespoilert, ne? Wenn man etwas vorher verrät, was eigentlich nicht...
Ja, also vorweggenommene Inhaltsangabe.
Ja, so, genau. So hieß das damals in der Schule oder was?
So ähnlich, genau. Das ist ungefähr grob mal die erste Stunde. Und wir haben natürlich in der zweiten Stunde auch noch etwas seriösere Themen natürlich. Und wie das bei Radio Sub natürlich immer so natürlich auch dann ist, in der zweiten Stunde geht es um Kultur. Die Berlinale wird am Donnerstag eröffnet. Da gibt es dann auch ein Festival zum Thema Teddy Awards. Also werden schwul-lesbische Filme gezeigt. Und wir wollen mal gucken, wie die Erwartungen da so sind. Am Donnerstag geht's los. Und unser Reporter Hagen Gottschalk weiß noch nicht, ob er schon vor Ort ist. Das werde ich noch klären. Aber er wird auf jeden Fall hin und er wird schon mal uns dann erzählen, was da alles so auf ihn und auf uns dann zukommen wird, wenn dann die Berlinale dann rum ist. Ansonsten können wir jetzt noch ein Berliner essen eigentlich, aber um die Uhrzeit so viel Kohlenhydrate mit Zucker.
Wir sind an der Kreppelgrenze, oder?
Dachte ich noch, wir wären am Weißwurst-Äquator, aber das ist, glaube ich, wieder ein anderes Thema.
Das heißt schon eher Kreppel, ne, als Kreppel. Berliner.
Also hier heißt es Kreppel, ja.
Genau.
Ja, na gut, aber Berliner gibt es, na gut.
Du wolltest doch ein Berliner essen.
Habe ich heute Mittag schon im Büro gemacht.
Bei uns gibt's mal wieder nichts, aber ich war auch im Homeoffice, vielleicht liegt's daran.
Ja, das liegt vielleicht da an der Arbeitsstätte, wo du bist und die sind...
Ja, zu Hause, da ist keiner gekommen.
Ach, im Homeoffice ist keiner gekommen.
Der Postbote hat geklingelt mit einem Paket für Nachbarn, aber das war's dann auch. Keine Kreppel oder so.
Da kam dann irgendwie kein Kreppel to go oder sowas vorbei? Oder?
Nee, auch nicht. Auch hätte man vielleicht mal bestellen können.
Ja, ich wollte gerade sagen...
Das kam jetzt aus dem Studio.
Die Tröte will aber jetzt auch nicht mehr so.
Sieht aber auch nicht so solide aus, muss man sagen.
Nee, das ist original Hongkong-Ware, also wie auch immer. Ich hatte nur...
Ja. Ja. Hat die einen Filter? Nee, so wie so eine Zigarette?
Nee, das ist so eine Tröte davon. Egal. Gut, wir kommen zum Fasching zurück. Jörn hat sich mal informieren lassen zum Thema Karneval und Historie und hat da mit Michael Holi gesprochen. Der ist ja auch der Leiter sozusagen oder Organisator von Café Karussell, was ja alle 14 Tage im Switchboard stattfindet, und hat sich da nochmal so ein bisschen erklären lassen, worum es eigentlich beim Karneval in dem Sinn geht.
Wie bist du denn auf das Thema Karneval gekommen?
Ja, ich bin in Köln aufgewachsen, wenn auch nicht geboren. Und es ist natürlich im Moment Karnevalszeit. Und so bin ich dann darauf gekommen, im Café Karussell, wo ich ja das Programm organisiere, mal einen Vortrag, eine kleine Geschichte des Karnevals zu recherchieren und vorzutragen. Das hat mich irgendwo auch selber interessiert. Wo kommt das eigentlich alles her? Das ging dann von den griechischen Dionysos-Festen über die Saturnalien in Rom und so weiter, kam ich dann irgendwann natürlich auch zum bürgerlichen Karneval in Köln, in Düsseldorf und in Mainz. Und ja, ich fand es sehr spannend, das einfach mal vorzutragen. Ich glaube, es waren auch 25 Leute da. Es war also gut besucht.
Ja, man findet ja ganz schnell viele Filme und Filmchen und so weiter im Internet oder bei YouTube und so weiter. Aber die Recherche verlangt ja eines ab, denn es gibt ja, wir könnten jetzt den ganzen Abend eigentlich mit dem Thema füllen. Es gibt ja unterschiedliche Länder mit ganz unterschiedlichsten historischen Ereignissen, die zu diesem zu dieser Sache Karneval geführt haben. Welches der Geschichte oder welches Land fandest du denn am spannendsten bei der Recherche? Oder gab es irgendetwas, was dir selber noch gar nicht bekannt war?
Ja, zum Beispiel der Zusammenhang des karibischen Karnevals mit der Sklaverei. Der war mir nicht so bekannt und habe dann eben herausgefunden, dass die Sklaven gewissermaßen aus existenzieller Not heraus, aber auch aus so einer Identifikation mit der weißen Herrschaft auch eine Lust am sich verkleiden mit weißen Emblemen entwickelt haben. Und natürlich auch als es dann die ersten Sklavenaufstände gab, wurden auch karnevalistische Ereignisse daraus, die teilweise auch den Charakter von Aufständen angenommen haben. Das heißt, das hatte wirklich Pfeffer dahinter. Sehr laut, sehr obszön, sehr wild. Und das fand ich irgendwie interessant, dass also die Sklaven in einer Identifikation mit der Herrschaft diese unterwandert haben, indem sie sich wie ein weißer Herr angezogen haben und haben die damit parodiert. Nichts anderes passiert eigentlich in Köln. Oder passierte in Köln auch. Ja, also das fand ich sehr witzig. Und dann die andere Entdeckung war, dass in Amerika eben weniger Karneval gefeiert wurde, sondern da gab es eine Tradition von Maskenbällen, wo man die neueste Mode aus Frankreich dann vorführen konnte oder sich eben als General oder als Prinzessin und was weiß ich verkleidet hat. Und diese Maskenbälle sind Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. von Schwulen unterwandert worden, weil dort durfte man sich verkleiden, man durfte Prinzessin sein. Und das haben die dann auch kräftig gemacht. Es gibt also Berichte, dass bis zu 50% der Frauen auf diesen Bällen keine echten Frauen waren, sondern eben Schwule. Ja? Und die nannte man dann die Faggot Balls. Und Faggot ist ein Wort für ein Female Impersonator, also jemanden, der sich in die Rolle einer Dame so hineinversetzt, dass alle denken, er ist eine.
Ja. Hier in Deutschland würde man, oder hat man in den 70er Jahren dann gesagt, Damenimitator, glaube ich.
Das klingt schrecklich, das klingt medizinisch.
Ja, ein bisschen. Ne? Aber man kann schon eigentlich sehen, die Schwulen waren auch schon immer Vorreiter. Und wenn es nur darum geht, dass Männer in Frauenkleidung schlüpfen, das sieht man ja im Prinzip bei jedem Karneval oder Fasenacht, wie man hier in Frankfurt sagt. Männer schlüpfen in Tütüs und tanzen dann als Männerballett. Irgendwie gehört das hier immer zum Karneval dazu. Kann man gut finden.
Aber hört dann schlagartig an Aschermittwoch auf.
Ja, das ist auch gar nicht so schlimm eigentlich. Wir hier in Frankfurt haben ja auch ganz viel Karneval oder vielmehr Fasenacht, sagt man ja hier. Es gibt, ich glaube, sowas um die 70 Karnevalsvereine alleine hier in Frankfurt und Umgebung. Das heißt, du bist eigentlich hier in Frankfurt auch direkt an der Quelle. Was findest du denn dann interessanter? Bleibst du hier in Frankfurt bei der Fasenacht oder zieht es sich doch viel mehr nach Köln zum Kölsche Karneval?
Ja, so ist es leider. Ja, muss ich die Frankfurter enttäuschen. Ich fahre jedes Jahr seit 1995 an den drei tollen Tagen nach Köln und habe dort eine Clique, mit der wir dann rumziehen. Und was mir dort besser gefällt, ist einfach die Art, so jeder macht für sich seinen Karneval. Es ist nicht so ein Zeigen, guck mal, was für ein tolles Kostüm ich habe, oder dieses sich an die Hände fassen und dann schunkeln oder sowas. Ja, das ist wie so ein organisierter Karneval. In Köln gibt es halt den, zum Beispiel den Geisterzug seit Mitte der 80er Jahre. Da kommst du plötzlich um die Ecke und dann sind da 50 Leute mit Fackeln und Trommeln und trommeln ihr Lied. Und dann kommt aus der anderen Ecke wieder welche, so ein bisschen wie in Basel, und nennt sich Geisterzug. Und das ist so eine Art von für sich Karneval machen, was ich hier aus Frankfurt nicht kenne.
Ja, das hört sich ja eigentlich ganz spannend an. Das kannte ich selber auch noch nicht. Das Interessante ist ja auch eigentlich bei Karneval, das ist, ich erlebe das vor allem gerade hier in Frankfurt so, dass viele sehr negativ darüber sprechen, aber viele eigentlich gar nicht jemals bei der Fasenacht in Frankfurt dabei waren.
Das ist das Komische. Wenn du nicht drin bist, dann bist du draußen. Das heißt, dann denkst du, die sind alle gaga. Ja? Und das ist egal, ob das jetzt in Frankfurt oder in Köln ist. Ja? Du musst dich darauf einlassen und du musst nette Leute treffen, mit denen um die Ecken ziehen. Und dann wirst du auch was Lustiges finden. Und wir in Köln unterhalten uns dann auch. Wir stehen dann am Rosenmontag neben dem großen Zoch und reden über das Wohl und Wehe der Welt und wie man die retten kann, ja, und immer ein Kölsch nach dem anderen und die Ideen werden immer bunter und wilder. Also der Zug ist eigentlich nur der Anlass, um sich da hinzustellen, aber man guckt da nicht jeden Wagen und sagt, ach guck mal, wie toll dieser Wagen ist, das, die kennt man alle aus den Jahren vorher fast, ja. Und also insofern ist das, finde ich, irgendwie ist Karneval auch eine ernste Angelegenheit, aber eben auch eine humorvolle. Man kann an diesen Tagen irgendwie einfach mal so ein bisschen weg die Probleme fallen lassen, ne? Und sagt, jetzt heute trinke ich, heute unterhalte ich mich mit Leuten, wir lachen uns kaputt, was wir alle für blöde Sachen das Jahr über gemacht haben, die man auch hätte sein lassen können, ja? Und insofern ist Karneval schon eine wichtige Jahreszeit, finde ich.
Ja, du kennst dich ja ein bisschen auf den Kanarischen Inseln auch aus und hast mir erzählt, dass es dort etwas ganz Besonderes gibt, was eigentlich regional ist. Ja, nämlich es geht um eine Sardine.
Es geht um den Tod der Sardine. Der Tod der Sardine, die wird, ist auch ein Pappmaché-Fisch, der im Zug in Las Palmas mitgeführt wird. Was weiß ich, 15 Meter lang, also ein Riesentier, und dann diese Tausenden von Menschen ziehen durch Las Palmas und der Zug endet im Strand von Las Palmas, der so ein bisschen wie Rio de Janeiro ist, so schon halb, so ein Halbkreis, und dann wird diese Sardine von dem Wagen gehoben und wird auf einem Floß in die Mitte dieser Bucht buxiert und dort von jungen Männern, die dahin schwimmen, mit Fackeln entzündet. Und dann geht dieses Tier in Flammen auf und plötzlich wird alles ganz still. Ja, da stehen 40.000 Menschen, man hört nichts mehr, man hört kein Lachen mehr, keine Musik mehr. Und das ist dann das Ende vom Karneval. Das ist Schluss.
Ja. Tja, das klingt ja alles wahnsinnig spannend. Also wer jetzt noch nichts gefunden hat am Karneval, Fasching oder Fasenacht, der ist selber dran schuld. Vielen Dank, Michael Holi.
Ja, vielen Dank an Jörn für das Interview. Und wer natürlich jetzt noch Fasching machen will, morgen gibt's natürlich den Faschingsumzug hier in Heddernheim in Klar Paris. Da kann man natürlich theoretisch natürlich auch nochmal sein Straßenkarneval-Fieber ausleben.
Cyrille, das klingt nach irgendeinem Sturm oder so einem Tiefdruckgebiet, oder?
oder Kyrill war das
Kyrill.
Eigentlich.
Kyrill war
verdammt,
das.
Ja, doch, aber so ähnlich, ne?
So ähnlich, ja.
Ich habe gedacht, was original ist, klingt so nach Bee Gees oder so.
Nee, falsche Richtung. Aber erstmal nochmal, Cyrille ist ein DJ aus Australien. Das habe ich zumindest mal auch schon mal irgendwo bei den öffentlich-rechtlichen Radiosendern mal aufgeschnappt. Aber Bee Gees war es nicht.
Dann Bee Gees...
Also ich löse das mal auf.
Ja, löse mal auf.
Ich löse mal auf. Also Chris Norman.
Lady in Red?
Jetzt hast du mich jetzt auch erwischt. Lady in Red, das war der Chris...
Der Bruder von Chris Norman.
Ja, der Unbekannte.
Aber wir spielen gleich einfach nochmal Lady in Red, dann hören wir mal, was es ist.
Gut, kommen wir mal wieder zurück. Also Chris Norman war mal Sänger und Gitarrist von Smokey. Und der hat
noch geraucht wurde, oder was?
Genau. Und der hat das im Duett gesungen mit Susie Quattro.
Die sich nach dem Auto benannt hat?
Das war ein Suzuki?
Nee, ein Audi.
Quattro.
Ja.
Ach, ein Audi Quattro. Ach, ja.
Stimmt, danach hat die sich
jetzt
benannt.
Jetzt haben wir aber auch sämtliche Brüller jetzt durch, glaube ich. Also auf jeden Fall, dieser DJ hatte jedenfalls, der macht es wohl gerne, irgendwelche alten 70er, 80er Jahre Teile da nochmal neu aufzumöbeln.
So wie Kygo.
Kygo.
KYGO. Ist das nicht auch ein Auto? Kygo? Kygo? Der neue Kygo, jetzt für 12.000 Euro leasen.
Und dann kam noch Catch a Gugu vorbei und naja gut, das führt alles zu weit.
Wir haben noch einen Karnevalsbeitrag oder so.
Jetzt hast du aber auch jetzt voll die...
Deine...
Meine Tröte!
Probier mal.
Ist, ja, auf dem letzten Loch pfeife ich hier, glaube ich.
Dabei sind wir noch in der ersten Stunde.
Schön. Konfetti. Willkommen zurück zum Karneval. Damit wollte ich das eigentlich sagen. Und zwar, Jörn ist ja sozusagen intellektuell geht er den Fasching an und fragt eben rundherum nach, was alles so ist. Deswegen hat man ja eben gerade das Thema gehabt, historische Karnevalsgeschichten in verschiedenen Ländern, Kulturgeschichten, wie eben auch Karneval in verschiedenen Ländern gefeiert wird. Alemannische Fastnacht ist auch so ein Thema. Und da hat er sich auch informieren lassen, hat dazu einen Interviewgast gefunden.
Ja, bei mir ist jetzt der Thomas. Thomas, was hat dich denn bereits als kleines Kind schon an der alemannischen Fasnacht interessiert?
Hat mich an der Fasnacht, dass man sich da einfach verkleiden konnte und einmal im Jahr jemand anders sein konnte, sich in eine andere Rolle zu begeben und dementsprechend einfach mal ganz anders zu sein. Und die alemannische Fasnacht selber hat mich deshalb so fasziniert, weil das so eine ganz andere Welt war, schon ein bisschen mystisch. Und wenn man dann den Klang von den Glocken hört, wie der Narro durch die Straßen läuft, dann ist das schon was ganz Besonderes und was, wo einen sehr berührt, bedingt sicher dadurch, dass man in der Stadt aufgewachsen ist und das für sich immer kannte.
Man sieht schon, wie deine Augen glänzen, wenn du davon beginnst zu sprechen. Also es war für dich ein wunderschönes Kindheitserlebnis. Jetzt habe ich mal zwischendurch so gedacht, erschreckt man sich nicht auch manchmal ein bisschen als Kind? Weil es gibt ja auch ein paar dunkle Gestalten und Hexen in der alemannischen Fasnacht.
Der Narro als solches kommt einem nicht unheimlich vor, weil er immer Süßigkeiten dabei hat, der die Kinder im Endeffekt belohnt. Die Kinder bekommen Orangen oder bei uns heißt es Malzer, übersetzt Bonbons. Mhm. Das heißt, das ist immer was Schönes. Im Gegensatz zu Hexen ist das überhaupt nichts Erschreckendes. Der Narro macht den Kindern nichts. Im Gegensatz zu den Erwachsenen, der Narro geht auf die Erwachsenen zu und strählt ihnen. Das heißt übersetzt, er sagt ihnen die Wahrheit. Strählen, das Wort kommt von der Bedeutung von Kamm. Mhm. Also ein Strähl heißt in Villingen ein Kamm. Und dementsprechend hat man halt so kleine Knötchen, die sich übers Jahr einfach angesammelt haben, erzählt man den Menschen, erzählt ihre Untaten und was einem halt nicht so an ihnen gefallen hat. Dadurch, dass der Narro eine Larve trägt, eine Schemme, die aus Holz, aus Lindenholz geschnitzt ist und sehr dünn, kann man die Stimme nicht wiedererkennen. Das heißt, der Narro strählt, sagt dem anderen Bescheid und die andere Person weiß nicht, wer hinter dieser Maske steckt.
Also dann habe ich es jetzt richtig verstanden. Im Prinzip müssen die Erwachsenen ja eigentlich Angst haben vor diesen Figuren und vor allem, wie du schon gesagt hast, Naro, denn die Erwachsenen haben etwas zu befürchten. Die Kinder werden ja eher belohnt. Du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, die Figur Naro. Erklär das doch mal ein bisschen genauer, um was es sich da handelt. Was ist das für eine Figur? Und heißt die Figur so? Heißt das Kostüm so? Wie heißt die Maske, die es dazu gibt?
Also das Kostüm selber ist, also der Naro ist ein Weißner. Der hat ein Gewand, das ist aus Leinen gefertigt. Das ist von einem Maler mit Hand bemalt. Auf dem Gewand selber sind verschiedene Ornamente und Fruchtbarkeitssymbole und es gibt einheitliche Vorgaben, nachdem das gemalt werden muss. Der Naro trägt eine Halskrause, die aus Leinen zusammen gefaltet ist und eine Stoffbahn von 20 Meter, die dementsprechend dann diese Halskrause hat, die wir auch aus dem Barock kennen und dementsprechend als Schmuck. Dann hat der Naro einen Fuchsschwanz. Der Fuchsschwanz ist Zeichen der Narrenschleue und war früher dem Hofnarr vorbehalten. Der Hofnarr durfte am Hof als einziger die Wahrheit sagen und hatte über das, was er gesagt hat, dann nichts zu befürchten. Dann trägt der Naro schwarze Glacé-Handschuhe, schwarze Schuhe und vier Riemen mit Glocken, die ungefähr ein Gewicht von 20 Kilo haben, die dementsprechend aus Bronze gefertigt sind. Und es gibt einen sogenannten Narrensprung. Das heißt, wenn der Narrenmarsch erklingt, dann springt der Naro nach einem bestimmten Muster,
Takt, Melodie.
Und das hört sich dann sehr, für die Leute, die das kennen, sehr begeistert an.
Ja, ich betone nochmal die begeisterten, glänzenden Augen, die mir gerade hier gegenüber sitzen. Du hast es ja jetzt auch gerade erzählt, die Kostüme sind oder das Kostüm des Naros ist sehr aufwendig. Und man kann sich das ja als Kind wahrscheinlich alles noch nicht ganz so sehr leisten, weil das kostet ja dann auch so ein bisschen was. Und wenn ich mich richtig erinnere, darf man dieses Naro-Kostüm in den Verein erst mit 18 Jahren eintreten?
Also als Erwachsener darfst du selber eintreten, ansonsten könntest du natürlich über deine Eltern. Aber meine Eltern waren davon nie so überzeugt.
Anti-Naros?
Nein, aber sie haben gesagt, wenn du das unbedingt willst, dann musst du warten, bis du 18 bist und dann kannst du eintreten. Und ich habe schon als Jugendlicher gespart, weil also die Maske, die Schemme, hat damals, das ist jetzt auch schon 40 Jahre her, hat damals 400 D-Mark gekostet.
Wir müssen vielleicht für die Jüngeren übersetzen, circa 200 Euro, vielleicht.
Ja, und heute wird so eine Maske circa 1000 bis 1500 Euro kosten. Das Gewand kostet sein Geld und dann hat der Naro noch einen Stab, der aussieht wie ein Säbel, der ist auch aus Holz geschnitzt und so kommt ein erkleckliches Sümmchen zusammen, um das sich überhaupt leisten zu können. Ich hatte mit der Schemme begonnen und hatte mir in den ersten Jahren das Häs, so heißt das Gewand, von der Narrenzunft geliehen und war dann glücklich, wie sich dann alles beieinander hatte.
Das muss ja ein unglaubliches Erlebnis sein. Wenn man dann über so viele Jahre praktisch sich alles, wie so eine, ich nenne es jetzt mal Aussteuer, erspart und geleistet hat, das muss ja der absolute glückliche Moment des Lebens sein. Eines der schönsten Erlebnisse dann für dich im Leben, wenn dann alles perfekt ist.
Wenn alles perfekt ist und dann am Fastnachtsmontagmorgen um 9 Uhr dann der Narrenmarsch erklingt und es dann losgeht. Mhm. Das ist ein wirkliches Glücksgefühl und das hält dann den ganzen Umzug an. Mhm. Und der Umzug dauert ungefähr eine Stunde, aber dann geht es ja den ganzen Tag noch weiter. Dadurch, dass du ungefähr 1 bis 1,5 Stunden brauchst, um dich überhaupt vollständig angezogen zu haben, wirst du das Gewand auch den ganzen Tag nicht mehr ablegen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, man möchte es dann auch gar nicht ablegen. Ja, das Interessante ist ja natürlich, wenn man so viel aufwendet an Zeit und Geld für diese Sache. Wir kennen das ja hier so aus dem hessischen oder rheinischen Karneval, Fasenacht, ja, dass man sich immer mal wieder neu kostümiert. Das ist dann bei so einer alemannischen Fasenacht eigentlich nicht der Fall. Behält man dann so ein Kostüm des, ich weiß nicht, Kostüm nennt man es ja nicht, behält man dann die Geste des Narros ein Leben lang?
Ein Leben lang. Und eigentlich ist es so, dass das dann auf die nächste Generation weitervererbt wird. Und das war mein Pech, dass eben meine Eltern, meine Großeltern nie genug Geld hatten, um sich das leisten zu können. Und andere, die werden natürlich in diese Tradition hineingeboren und bekommen das dann von ihren Eltern, von ihren Großeltern weitergegeben. Und das war bei mir nicht der Fall. Mhm.
Wem, also das ist ja jetzt was ganz Persönliches, was ganz Besonderes. Was ist denn jetzt oder wäre denn zum Beispiel deine Fantasie, wem du das dann weitergeben würdest? Es hat ja sehr viel mit dir persönlich zu tun, sehr viel mit Tradition auch. Und da sagt man nicht der Nachbarin, ihr magst es haben, bitteschön.
Ja, da habe ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht, weil es einfach jetzt mal meins war. Und es ist bei mir zu Hause und weiß ich noch nicht.
Ja, okay.
Sollte ich mir mal überlegen.
Es ist eine bestimmt keine ganz so einfache Überlegung natürlich. Ja. Ich war mal in Lindau, da gibt es ja auch sowas wie die alemannische Fastnacht. Und das Schöne ist ja, dass man dann noch so die historische Kulisse auch hat. Lindau, also die Halbinsel am Bodensee, da sind ja ganz viele alte historische Häuser auch. Und das umrahmt nochmal dieses historische Brauchtum auch. Da habe ich zum Beispiel gesehen, da gibt es diese Männer, die mit Peitschen knallen. Was ist das denn?
Also das sind wahrscheinlich diese Fazenettle oder...
Genau, ich wollte das Wort nicht nennen, weil ich bin kein Schwebe, da klingt das natürlich an albern sonst.
Ja, also das ist auch ein Symbol der Winteraustreibung, wo man dementsprechend... Also die Villinger Fasnacht hat sowas Ähnliches, das heißt dann Putzesel, das ist ein Esel, der mit einem bunten Gewand kostümiert ist, der auf einem Reisast reitet und da sind verschiedene Stachi heißen, diese Treiber, und die haben auch diese Peitschen und die jagen sozusagen dieses Symbol des Winters aus der Stadt mit diesem Knallen. Mhm. Das ist auch ein Teil dieser Winteraustreibung und der besonderen Zeit, die dann mit dem Frühling kommt.
Genau, hat ja sehr viel mit der Jahreszeit auch zu tun. In allen Bereichen der Fasenacht, Fastnet, Karneval etc. Ja, wie sieht's denn aus mit einer homosexuellen alemannischen Fasenacht? Gibt es da irgendwas? Wir haben ja jetzt seit vielen Jahren im Rhein-Main-Gebiet auch viele rosa Karnevals-Fasenacht-Sitzungen. Ist so etwas oder vielleicht sogar eine Figur, die daran erinnert, in der alemannischen Fasenacht? Denn nur mal ein kleines Beispiel, in der Südsee gibt es jetzt zum Beispiel auch so eine Form von dritten Geschlecht, die ja seit vielen Jahrhunderten zur Kultur gehört. Gibt es sowas in der alemannischen Fasenacht? Eine zweideutige, eindeutige Figur?
Eine zweideutige, eindeutige Figur gibt es aus meiner Sicht nicht. Das war auch nie geplant. Ursprünglich war die Fasnacht eine Männersache, wo es gebraucht hat bis Mitte des letzten Jahrhunderts, dass überhaupt die Frau da gleichberechtigt mitmachen durfte. Und deshalb ist es auch so gewesen, dass ich irgendwann meine Heimatstadt verlassen habe, weil ich damals mal das Gefühl hatte, ich bin der einzige Homosexuelle. Und es ist eine sehr heterosexuelle Kultur, wo sowas eigentlich gar nicht vorkommt. Und das ist dann auch, ich denke, für jemanden, der homosexuell ist, eher schwierig. Das kommt dann da einfach nicht vor.
Okay, ja, schade. Aber naja gut, vielleicht steckt ja unter dem einen oder anderen Häs. Jetzt habe ich es durcheinander geschmissen mit den ganzen Begriffen, ist für mich als Hesse nicht ganz so leicht. Also vielleicht steckt ja unter der ein oder anderen Häs ein weiterer Thomas oder einer, der es noch nicht weiß. Vielen Dank für das Gespräch.
Du musst noch ein bisschen üben.
Ja, die Tröte ist wirklich original Hongkong-Ware, kommt jetzt nicht aus dem Schwäbischen oder aus dem Alemannischen oder so, deswegen kommt jetzt da nicht mehr so viel raus. Jörn hatte jetzt gerade gesprochen mit Thomas zum Thema alemannische Fastnet oder Fastnacht oder wie auch immer halt eben und hat sich da mal ein bisschen informiert, was es da so mit auf sich hat. So, Radio Sub ist heute offen für alles, für die alemannische Fastnacht, für die Historie beim Fastnacht und so weiter und wir schmeißen mit Hongkong, original Hongkong-Tröten um uns. Wir kümmern uns auch noch natürlich um das chinesische Neujahrsfest. Das hat nämlich jetzt am Samstag angefangen.
Wobei ich mich ja frage, ob das um Punkt 0 Uhr anfängt oder irgendwie so um 14.38 Uhr oder so.
Da ist noch eine Zeitverschiebung dazwischen, das wissen wir jetzt nicht so ganz genau. Aber ich wollte mal offiziell da erklären, das chinesische Neujahrsfest, das hat fängt nämlich immer an, das habe ich jetzt hier auch nämlich gerade gelesen, der Termin rächt sich nämlich immer nach dem traditionellen chinesischen Solarkalender. Also unabhängig jetzt von irgendeinem Solarpanel auf dem Balkon, wird es jedenfalls berechnet und fällt auf den Neumond zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar. So, und das Jahr des Wassertigers begann am 1. Februar 22, dauerte bis zum 21. Januar 23 und jetzt am 22. Januar 23 begann das Jahr des Wasserhasen und jetzt am 10. Februar, also jetzt am Samstag war das, 24, da fing dann jetzt das Jahr des Holzdrachens an.
Der Holzdrachen.
Ja.
Es wird 21 Uhr. Radio Sub. Die schwul-lesbischen Weltnachrichten.
Mit Sebastian Schweighöfer, guten Abend. Berlin. AfD-Chef Chrupalla hält die Co-Parteivorsitzende Weidel für eine traditionelle Frau. In einem Interview mit den Sendern RTL und NTV antwortete Chrupalla auf eine entsprechende Frage, Weidel sei dies natürlich absolut. Weidel lebt nach eigenen Angaben in einer lesbischen Beziehung und ist mit einer Frau verheiratet, mit der sie zwei Kinder großzieht. In ihrem Parteiprogramm bekennt sich die AfD zur traditionellen Familie als Leitbild, wo Mutter und Vater Verantwortung für ihre Kinder tragen. Zu ihren privaten Lebensumständen hatte Weidel vergangenes Jahr im Sommerinterview der ARD gesagt, sie sei mit einer Frau verheiratet, die sie seit 20 Jahren kenne. Beide hätten zwei gemeinsame Kinder. Diskriminiert fühle sie sich nicht. Die Genderpolitik der Ampelkoalition kritisierte Weidel als bescheuert. Rom. Papst Franziskus hat Kritik an seiner Erlaubnis zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare als Heuchelei zurückgewiesen. Der Zeitung Credere sagte Franziskus, niemand sei schockiert, wenn er einen Unternehmer segne, der vielleicht Menschen ausbeute, was eine sehr schwere Sünde sei. Aber man zeige sich empört, wenn er Segen einem Homosexuellen gebe. Der 87-Jährige bezog sich damit auf Kritik aus konservativen Kreisen der Kirche an neuen Leitlinien. Die erlauben es Priestern, Homosexuelle gemeinsam zu segnen, allerdings unter strengen Einschränkungen. Und das waren sie, die schwul-lesbischen Weltnachrichten, hier auf Radio X.
Radio Sub.
Gut, damit kommen wir zu unseren Veranstaltungstipps für die laufende Woche vom heutigen, jetzt muss ich wieder rechnen.
Was ist denn heute Rosenmontag? Vom Rosenmontag bis zum
14, 13, 12, heute ist der 12.
Genau, vom 12. Über den Aschermittwoch hinweg wird genau gefeiert, ne?
Genau. Also erstmal natürlich Fasching, klar, kann man in den Zwischsport gehen, auch nochmal morgen und auch am Mittwoch. Da gibt's wie immer, am Mittwoch gibt's ja das traditionelle Heringsessen und morgen wird ja auch nochmal Fasching gefeiert im Zwischsport. Auf jeden Fall dort mal hingehen. Dann habe ich jetzt ist es schon wieder weg. Wo ist es jetzt wieder hingewandert? Ach, da. Und zwar Vorträge von der AIDS-Hilfe Frankfurt. Da geht es um das Thema HIV und Herzerkrankungen. Dank der guten Medikation kann eine HIV-Infektion heute als chronische Krankheit betrachtet werden. Menschen mit HIV werden heute praktisch genauso alt wie ohne HIV. Dafür rücken andere Krankheiten in den Vordergrund, die mit HIV einhergehen. Der Wiesbadener Internist mit dem Schwerpunkt HIV, Dr. Hedro Lando, klärt auf über den Einfluss von HIV auf das Herz, erläutert die wichtigsten Herz-Kreislauf-Erkrankungen und zeigt Möglichkeiten der Prävention, Diagnose und Behandlungen und diskutiert die Eigenverantwortung für HIV-Patienten. Das Ganze am Mittwoch am 14.02. im Mindcheck in der Friedberger Anlage 24 in Frankfurt um 19 Uhr. Weitere Informationen gibt es natürlich auf der Homepage von der Frankfurter AIDS-Hilfe.de.
Und in einer halben Stunde haben wir das Thema HIV auch nochmal in der Sendung, ne?
Haben wir auch nochmal, ja. Da geht es natürlich dann um ganz was anderes, nämlich dass HIV-Präparate momentan ein bisschen schwierig zu bekommen sein werden, zu bekommen sind, sagen wir es mal so rum. Das aber dann gleich nochmal hier bei uns in der zweiten Stunde von Radio Sub auf Radio X. Ja, dann kommen wir zum Thema Kultur. Afterwork-Kultur im Gallus-Theater steht im Programm. Und im Januar startet nämlich das neue Format im Gallus-Theater, die Afterwork-Kultur. Einmal pro Monat lädt das Theater zum inspirierenden Meet and Greet am frühen Abend ein. Die Themen der Afterwork-Kultur wechseln und werden jedes Mal etwas mit Tanz im weitesten Sinne zu tun haben. Das können Einblicke in Kreativprozesse von TänzerInnen und ChoreografInnen sein, aber auch mal ein Wine-Tasting quasi als Gaumen-Pirouette, wie Raffaele Iras, der Verantwortliche für den Bereich Tanz im Gallus Theater und Initiator von Afterwork Kultur, erklärt. Im Februar dreht sich alles um die neue Produktion der Mainzer De La Trea Dance Company, die bereits seit Jahren im Gallus Theater eine feste Spielstätte außerhalb ihrer Mainzer Homebase gefunden haben. Und beim Afterwork-Termin gibt es exklusive Einblicke in den neuen Tanzabend Grifted 3, der im März seine Premiere im Gallus Theater dann feiern werden wird. Und für den Ballettabend sind nicht nur Choreografen und Company-Chef Stefan de la Trea zu sehen, sondern auch Arbeiten der renommierten internationalen Choreografen Michel Barriard aus Frankreich, Brian Scalini aus Italien, Heras Cekas aus Griechenland und Pedro Lozano Gomez aus Spanien. Bei Afterwork Kultur erlebt das Publikum live den Probenprozess des neuen Ballettabends. Und das Ganze findet statt Dienstag, also am Morgen, und zwar im Afterwork Kultur mit der Dance Company im Gallus Theater in der Kleierstraße 15 in Frankfurt ab 18.30 Uhr.
Und was kostet es?
Steht jetzt hier nicht, witzigerweise.
Also kostet nichts.
Was nichts kostet, kann nichts sein.
Kann man hingehen, kostet ja nichts.
Weiß ich nicht, also... Vielleicht mal nachgucken unter www.gallustheater.de. Da wird man garantiert ein bisschen mehr noch Informationen noch mal finden zu dem ganzen Thema. Ist jetzt nur gerade weg. Es gibt noch einen Tipp. Ach, hier ist er doch. Und zwar die Gay Oriental Night. Da gibt es einen neuen Termin. Der findet, und zwar jetzt am 17.02. Das ist der Freitag im Orange Peel. Die Gay Oriental Night ist die einzige regelmäßige monatliche stattfindende Queer Orient Party im Rhein-Main-Gebiet. Das zeigt sich sowohl an bunt gemischtem Publikum als auch musikalisch auf dem Dancefloor. Und hier läuft ein Mix aus aktueller orientalischer, türkischer und arabischer Musik, Balkan-Sounds und westlichen Pop, House, R&B und Charts. Und auf dem Floor 1 wird poppiger mit den Resident-DJs Kanun Yildirim und Mesut. Auf Floor 2 bringt DJ Cesar Chagla die besten Hip-Hop- und Reggaeton-Beats. Und als Show-Act ist Dahlia Danger am Start, Frankfurts wohl gefeiertste Drag Queen kombiniert Attitüde mit akrobatischen Tanzeinlagen. Also jetzt nicht Helene Fischer-mäßig, aber so ähnlich wahrscheinlich. Zusätzlich sorgt Rhythm Show mit einem live gespielten Davul und Dabuka-Einlagen für schwingende Hüften. Neu ist auch, dass die Oriental Night ab sofort am dritten Samstag im Monat steigt. Und deswegen also jetzt am Samstag im Orange Peel, Kaiserstraße 39 in Frankfurt ab 23 Uhr. Und wer das nochmal näher nachlesen will, kann auf die Homepage gehen unter www.1001orientalnight.de oder wie Lars sagen würde, 1001
Oriental Night.
Oriental
Night. Ihr könnt aber auch einfach in die Sauna gehen und ein schönes Orangenpeeling genießen, das ist auch schön.
Ja, oder man kann zum freundlichen Türken um die Ecke gehen und noch einen Döner bestellen, aber ist
egal. Hab ich gestern gemacht, ohne Soße, weil ich bin jetzt gerade auf Gesundheitstreff und die Soßen werden ja alle so furchtbar.
Hm? Ach so, gut. Das waren auf jeden Fall mal die Veranstaltungstipps für die laufende Woche. Wie immer an dieser Stelle ein Hinweis, wenn ihr da für diese Rubrik oder für sonst wie ein Thema mal unbedingt hier loswerden wollt oder ein Thema, worum wir uns mal drum kümmern sollen, gerne her damit, eine E-Mail schreiben an info@radiosub.de und wir kümmern uns dann tatsächlich drum. So, und damit lassen wir mal Fasching und Konfetti und so weiter hinter uns und kommen mal zu einem glamourösen Aspekt dieser Woche. Nein, ich spreche jetzt nicht über den Super Bowl und sonst was alles halt eben, sondern was jetzt am Donnerstag beginnen werden wird, nämlich am Donnerstag beginnt die Berlinale in Berlin. Und zu dem Zweck habe ich jetzt hier im Studio einen Studiogast, nämlich den Hagen Gottschalk. Hallo Hagen
erstmal. Hallo, grüß dich.
Ja, wir sehen uns mal das erste Mal sozusagen, sonst immer am Telefon halt eben. Aber jetzt sehen wir uns mal tatsächlich mal von Angesicht zu Angesicht. Also die Berlinale startet am Donnerstag erstmal so grundsätzlich. Das ist die 74. Ausgabe von der Berlinale. Wie bereitet man sich erstmal grundsätzlich darauf vor?
Das fängt erstmal mit der Akkreditierung an.
Ja,
das
gut,
kennst das du ja schon. So, das heißt, das ist im allerersten Jahr bin ich da einfach hingefahren und dachte, na, ich gehe dann da mal ins Büro und akkreditiere mich. Da haben alle gelacht. Das macht man irgendwie so im Dezember. Und dann geht's halt dann dran, wenn das Programm feststeht, rauszufinden, welche Filme guckt man. Das heißt für mich natürlich zum einen, welche Filme sind für den Teddy Award? Also welche kommen da in Frage? Wer ist da nominiert? Und das heißt, was sind die queeren Filme auf der Berlinale?
Also Teddy Award müssen wir vielleicht nochmal kurz erklären. Das ist ja nochmal auch so ein Beiprogramm, sag ich mal, von der Berlinale, also so ein Rahmenprogramm oder sowas da.
Ein Filmpreis.
Filmpreis, genau.
Der queere Filmpreis auf der Berlinale wird dieses Jahr zum 38. Mal verliehen. Und der zeichnet den besten queeren Film im offiziellen Programm der Berlinale aus. Es gibt also kein eigenes queeres Filmfestival auf der Berlinale, sondern es gibt verschiedene Sektionen. Das ist der berühmteste Wettbewerb natürlich, wo die goldenen und silbernen Bären verteilt werden. Und dann gibt es noch das Panorama und Generations, das ist ein Kinder- und Jugendfilmprogramm. Und alles, was im offiziellen Programm der Berlinale läuft und einen queeren Bezug hat.
Kommt dann da nochmal beim Teddy Award nochmal sozusagen
noch mal durch. Kommt für den Teddy Award in Frage. Die Jury von denen guckt sich dann auch diese ganzen Filme an. Und dann entscheiden die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag des Festivals, wer wird's? Und dann wird's am Freitagabend dieses Jahr wieder der Volksbühne dann der Preis verliehen.
Okay. Das heißt jetzt von Dezember bis jetzt Anfang Februar hast du jetzt sämtliche Filminhalte und so weiter durchgelesen, geguckt, wo kannst du hingehen und wo muss man hingehen und was kann ich mir mal als Pressesichtungslink auf dem Laptop angucken und so?
Das versuche ich immer zu vermeiden. Das Programm steht erst seit einer Woche, zwei Wochen fertig. Also es gab zwar schon die Pressekonferenz, aber sagen das fertige Programm, wann welcher Film läuft, das ist immer jetzt so zwei Wochen vor der Berlinale. Dann habe ich Gott sei Dank vom Teddy e.V., das ist dann der Veranstalter von diesem Teddy Award, eine Pressemappe, wo dann die ganzen Filmtitel drin steht. Dann geht man auf die Berlinale-Seite, die haben ja dann alle, weiß ich nicht, 4, 5 Vorstellungen in der Woche. So, und dann muss man gucken, die erste ist dann normalerweise immer für die Presse mit dem größeren Kontingent und dann plant man so langsam 40 Filme in 10 Tagen.
Und die kann man hinterher dann noch auseinanderhalten.
Das ging auch schon mal schief.
Okay.
Also tatsächlich, man baut im Kopf dann oftmals Filme zusammen, wo man dann die Handlung aus dem einen mit dem anderen verwechselt. Das kommt mal vor oder die Figur aus dem einen in den anderen einbaut und denkt sie, was macht die da? Dafür helfen dann Notizen.
Ich wollte gerade sagen, also du gehst raus, machst erstmal Stichworte halt, eben, was habe ich gerade gesehen?
Genau. Oder so. Genau. Und das ist ja das Schöne gesagt, man kann ja nochmal tatsächlich, wenn man dann den Bericht schreibt, auch auf der Webseite nochmal nachgucken. Lesen,
okay.
Es gibt für die meisten Filme auch Pressekits, die dann da nochmal ausliegen, die ich mir dann noch runterlade. Und dann, das ist dann die Vorbereitung für den eigentlichen Bericht, den wir dann in
weil ich in 2 Wochen machen. Genau, okay. Du bist also dementsprechend auch filmbesessen?
Ja, seit frühester Jugend. Okay. Mein erster Job war hier in Frankfurt in der Harmonie. Da habe ich noch zu Schulzeiten gearbeitet, habe das dann auch studiert, arbeite auch, also mache Filmproduktion und das ist schon meine Passion.
Okay. Findest du es eigentlich schade, dass so ein Festival nicht unbedingt in Frankfurt auch mal stattfinden könnte oder sowas ähnliches? Also gut, das ist natürlich jetzt ein A-Festival, sowas schnell kriegt man hier in Frankfurt ja nicht hin, aber...
Nur ein A-Festival pro Land, das ist beschränkt.
Ach so, okay. Ja,
das hat die Berlinale, die ist sozusagen für Deutschland damit das Thema erledigt. Wir haben ja hier in Frankfurt auch
das Lichterfest, genau. Filmfestival haben wir und dann noch so ein paar Render Go East und was weiß ich was alles. Ja. Aber
die Größe der Berlinale, das gibt es halt wirklich dann auch nur einmal. Und das muss man ja auch sagen, die ist ja jetzt auch seit 74 Jahren gewachsen. Das war am Anfang auch eine Filmschau in einem Kino am Zoo, dem Zoopalast. Mhm. Und mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele Kinos, ich glaube, die haben über 20 Kinos mittlerweile über die Stadt verteilt, in denen die Filme laufen. Auch mit... Die Zahlen habe ich jetzt noch nicht für dieses Jahr, aber das sind so um die 20.000 akkreditierte Fachbesucher alleine plus das ganze Festivalpublikum. Das ist ja das Schöne an der Berlinale, es ist ein Publikumsfestival. Das heißt, jeder kann da sich Karten kaufen, das ist in Cannes anders, da musst du akkreditiert sein. Hier kannst du wirklich, wenn du welche
kriegst. Also kann auch alles normale Volk sozusagen auch noch mit dabei sein halt. Ne? Und das heißt, du hast jetzt sozusagen einen Stundenplan jetzt für die 2 Wochen da zusammengestellt sozusagen, wann du welchen Film in welcher Reihenfolge guckst ungefähr?
Genau, und da überdauert immer genau den ersten Tag und dann kommt man für die Vorstellung keine Karten mehr und da kommt man nicht rein und dann verschiebt sich das alles wieder, weil dann da, wo man den eigentlich sehen wollte, der andere läuft und das ist im Fluss bis zum letzten Sonntag.
Okay. Worauf freust du dich denn schon? Also du hast ja schon die Filme so ein bisschen angelesen, zumindest die Inhaltsangaben. Kannst du schon was sagen, was dich interessieren wird?
Also was auf jeden Fall dieses Jahr überraschend ist, das ist das Erste, was mir beim Sichten sozusagen des Programms, jetzt gerade des queeren Programms aufgefallen ist, es gibt fast nur, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es gibt wirklich extrem viele Filme mit einem lesbischen Thema dieses Jahr. Mhm. Also jetzt mal bei den Spielfilmen habe ich mal so rausgesucht. Also das sind 4 schwule Filme und 12 lesbische, mit einer lesbischen Thematik. Es sind noch 2 Trans-Geschichten dabei. Das geht durch die ganzen Reihen, auch die Kurzfilme und so weiter durch. Das ist ungewöhnlich. Also wir hatten sonst eigentlich immer einen überwiegend schwulen Teil, immer Frauenfilme dabei, gar keine Frage. Letzten Jahre waren die Trans-Themen sehr präsent, aber dieses Jahr haben die Frauen wirklich den Durchmarsch gemacht. Ich weiß nicht, ob das schon ein Vorgriff auf die neue künstlerische Leitung ist. Das ist ja eine lesbische Freundin von Claudia Roth, die ab nächstes Jahr aber erst übernehmen wird. Dieses Jahr ist noch Carlos
Chatton. Ja, das sind noch die anderen Querelen, die noch dabei rauskamen, ja, dass die Berlinale Leitung ja jetzt wohl irgendwie hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber zumindest mal hinaus komplimentiert worden ist oder so.
Ja, ist schade. Also ich fand, Chatton hat einen guten Job gemacht, hat ein tolles Festival kuratiert jetzt die letzten, ich glaube 5 Jahre waren es jetzt. Und ja, da wollte Frau Roth, glaube ich, weiß ich nicht, eine Duftmarke setzen, hatte da, also die Mariette Rissenbeck ist ja gegangen, von sich aus, die wollte das nicht mehr machen, die ist auch, glaube ich, in Rente jetzt.
Die hat das Organisatorische gemacht, glaube ich.
Genau, ne? Das war ein Duo, wie du uns oft hat, quasi der künstlerische Leiter, Chatrian, und die Rissenbeck hat die organisatorische und, weiß nicht, finanzielle Leitung gemacht. Das hat auch gut funktioniert. Das halte ich auch für eine sinnvolle Kombination, wenn ich ehrlich bin. Also gerade die so mit künstlerischen Geschichten was zu tun haben, sind nicht immer gut im Organisieren oder mit Geld. Das ist schon gut, denen jemand zur Seite zu stellen. Das ist auch in jedem Theater der Welt so. Das gibt eine künstlerische, eine kaufmännische Leitung. Und Frau Roth meinte dann, sie müsse jetzt irgendwie einen Intendanten in der Berlinale installieren. Da war der Chatrian quasi noch als künstlerischer Leiter, aber das ist ja nichts anderes als ein künstlerischer Leiter. Am Theater halt eigentlich, und das ging dann irgendwie schief.
Und Claudia Roth hat sich deswegen eingemischt, weil sie Kulturministerin ist und ja auch dann Geldgeberin für die Berlinale ist, soweit ich
genau weiß, die Berlinale, ne? Wird vom Bund mitfinanziert, also Bund und Berlin sind so die beiden Hauptfonds, und sie ist ja die Kulturstaatssekretärin und das gehört damit in ihren Aufgabenbereich. Ich halte ja nichts davon, sowas über die Presse zu machen. Ich denke, dann sollte man zuerst mal mit den beiden Leitern des Festivals reden und mit denen das besprechen, wie man da in Zukunft weiter vorgeht, und nicht verkünden, dass da jetzt eine Intendanz eingesetzt wird. Gut, jetzt gibt's eine Nachfolgerin. Hadrian hat dann von sich aus gesagt, dass er das dann unter den Umständen so nicht weitermachen möchte. Und dann warten wir mal nächstes Jahr ab. Jetzt kommt aber erstmal 2024 und das macht noch, da ist Carlos Tatar noch die künstlerische Leitung.
Wie ist das bei der Eröffnung? Das ist ja dann mit großen Teppich, also roten Teppich meine ich, jetzt nicht auch großen Teppich, klar, aber roten Teppich und so weiter, viel Prominenz und so weiter. Da gab es ja auch schon Querelen, weil ja erstmal die üblichen Politiker eingeladen worden sind von allen Parteien, eben auch die Kultursprecher, auch unter anderem der AfD. Claudia Roth war erst dafür, die einzuladen. Später war sie dann dagegen, dass die eingeladen worden sind. Sie wurden jetzt wieder ausgeladen. Hast du da in der Richtung schon was mitgekriegt?
Also das, was du geschildert hast, genau so habe ich das auch mitbekommen. Ja, das sind ja, wie gesagt, die Stadt Berlin und der Bund tragen dieses Festival und da gibt es Kontingente.
Hast du Angst gehabt, dass etwas verkehrt läuft oder was?
Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also diese Kontingente sind da. Ich meine, das hat ja auch hier den Leiter der Hessischen Filmförderung schon mal das Amt gekostet, weil er sich mit einem von denen getroffen hat. Ich bin kein Freund der AfD, aber ich weiß nicht, ob das die richtige Art ist, das Problem zu lösen. Lass es mich so
sagen. Der Umgang.
Also das hilft nicht, das bringt sie in die Opferrolle, da fühlen sie sich am wohlsten. Ich glaube, damit hilft man ihnen mehr, als dass man was Gutes tut. Das ist Symbolpolitik, ich verstehe das. Klar, die Berlinale steht wirklich für Weltoffenheit, die steht für ein progressives Denken, also wirklich, aber das macht man über das Programm. Und das macht die Berlinale übers Programm. Da braucht man sich bei dem Berlinale-Programm überhaupt nicht zweimal Gedanken machen, dass die auch nur im entferntesten Positionen der AfD unterstützen würden.
Okay.
Aber für so eine Gala, da laufen dann halt die üblichen Verdächtigen rum und das sind halt die Stakeholder. Und wenn die AfD im Kulturausschuss sitzt, dann wird der halt eingeladen.
Mhm. Ja. Kommen wir nochmal zu den Teddy Awards. Die Filme hast du ja schon so ein bisschen angelesen, hat schon ein bisschen was dazu gesagt. Werden da auch dann irgendwelche Regisseure, Schauspieler und so weiter vor Ort sein? Hast du da Möglichkeiten, dann wahrscheinlich mit denen irgendwie reden, also Interviews führen zu können oder so?
Also die sind in der Regel vor Ort, jawohl, also wer auf der Berlinale seinen Film vorstellen, das muss eine Premiere sein, zumindest eine Deutschland-Premiere, das ist Voraussetzung. Es wird sehr gerne, werden auch internationale Premieren gesehen. Da kommt das Filmteam eigentlich in der Regel immer mit. Das wird auch von der Berlinale eingeladen. Und spätestens zur Preisverleihung. Gut, die ist immer sehr spät im Festival. Also ein Film, der jetzt am ersten Wochenende schon Premiere hat, da sind dann die Gäste oft dann schon abgereist. Da ist dann meistens noch, weiß ich nicht, die Pressefrau da oder der Produzent oder irgendjemand bleibt da noch. Oder teilweise kommen sie sogar nochmal zurück, um den Preis im Empfang zu nehmen, wenn sie den einen Teddy dann bekommen.
Mhm. Ja. Und weißt du da schon, wer da kommt? Und schon irgendwelche Vorbereitungen oder Planungen für dich?
Nee. Also in der Regel kommt von jedem spontan. Film einer, wenigstens. Das ist in der Regel der Regisseur. Meistens bringt er noch ein, zwei Darsteller mit. Produzenten sind häufig mit dabei. Also dass von einem Film, der im offiziellen Programm läuft, niemand mit dabei ist, das ist eher ungewöhnlich.
Mhm. Okay, gut, dann sind wir mal gespannt, was insgesamt so rauskommt.
Ich freue mich auch.
Gut, dann sind wir mal gespannt. Dann, Hagen Gotthard, dann wünsche ich dir erstmal viel Spaß natürlich auf der Berlinale und du hast ja dann ein volles Programm und wir waren natürlich sind dann ganz gespannt dann auf deinen endgültigen Bericht. Den haben wir, glaube ich, am Anfang März bei unserer Montagssendung dann wieder bei uns hier im Programm, wo du dann umfassend sozusagen berichtest, wer dann den Teddy dann gewonnen hat und wenn ja, warum.
Wenn ich das manchmal rausfinden würde.
Okay, alles
da freue ich mich aber drauf.
Okay, Hagen, vielen Dank für deinen Besuch hier im Studio.
Bis dann.
Ja, und zwar haben wir ja schon mehrere Meldungen gehabt zum Thema HIV-Präparate, die etwas schwierig zu bekommen sind. Und da gucken wir doch mal nach, was es damit jetzt auf sich hat. Und da hatte ich vor der Sendung mit Gabi Knecht gesprochen. Ja, wir haben die Meldung von verschiedenen AIDS-Hilfen, auch von der deutschen AIDS-Hilfe bekommen, zwar auch schon in den Medien präsent, dass Lieferengpässe bei bestimmten Medikamenten vorliegen und eben auch bei HIV-Präparaten. Jetzt wollten wir mal wissen, wie sieht es denn insgesamt aus? Und dazu spreche ich jetzt mit Frau Dr. Gabi Knecht vom Infektiologikum hier in Frankfurt. Hallo Frau Knecht.
Hallo, wunderschönen guten Tag. Ja, es freut mich, dass Sie mich zu diesem wichtigen Thema befragen, weil es geht uns natürlich darum, immer eigentlich die Versorgung unserer gerade HIV-Patienten sicherzustellen und das, wie wir das eigentlich letztes Jahr im Sommer oder auch in den letzten Erkältungsperioden gesehen haben, wo gerade die Medikamente für Kinder und Kleinstkinder irgendwie knapp waren, Antibiotika, Ibuprofen-Säfte, so betrifft es jetzt plötzlich unsere Patienten und wir dachten immer, wir sind da auf einer sicheren kleinen Insel, aber das sind wir nicht. Also wir merken jetzt auch, dass gerade die Generika die ja vornehmlich in Indien produziert werden und die Rohstoffe aus China kommen, dass wir da immer auch mal in Engpass kommen können.
Ja, wie entsteht sowas eigentlich?
Naja, es entsteht dadurch, dass eigentlich europäisch kaum noch was produziert wird, sondern die großen Substanzen eigentlich in China hergestellt werden und dann in Indien produziert werden. Das ist zum einen das Problem, dass es eigentlich so eine Verschiebung des Marktes gibt. Und wenn man dann sieht, dass Lieferketten ein Problem kriegen, weil Lieferwege einfach nicht funktionieren, also Containerlieferungen im Suezkanal und all sowas, wenn das irgendwo da hängt, ist das eine Problem. Und das andere sind die großen Rabattierungen, die in Deutschland vonstatten gehen. Das heißt, wenn ich an Generikumfirma weiß, dass in Deutschland ich alle 3 Monate mit den gesetzlichen Krankenkassen über Rabattverträge verhandeln muss, dann frage ich mich manchmal als Generikumfirma, ist es nicht besser, ich nehme mein ganzes Zeug und gehe damit nach Holland, Belgien, Österreich, Schweiz oder in andere europäische Länder und kriege dort sogar mehr Geld für die Packung, als eigentlich man in Deutschland dann als Absatzmarkt generieren kann.
Ich habe nur mal mitgekriegt, dass bei einigen Apotheken sich zusammengeschlossen haben und dann auch teilweise eigene Lager angelegt haben. Wäre das dann noch so eine Möglichkeit, das so ein bisschen zu umschiffen?
Genau, also es ist so, dass wir in Frankfurt in der glücklichen Lage gibt, dass es auch sehr community-nahe Apotheken gibt, die sehr pfiffig waren und eben nicht sich auf den Großhandel verlassen hat, der eigentlich leer gefegt ist. Mhm. Genauso wie die Apotheken, die Online-Apotheken im Moment nichts beschaffen können über den Großhandel. Sondern es gibt zum Glück in Frankfurt Apotheken, die direkt mit den Firmen verhandelt haben und direkt von den Firmen sich haben beliefern lassen. Und die haben im Moment sozusagen Vorräte, die sie allen HIV-Behandlern, PrEP-Verordnern und sowas zur Verfügung stellen. Und da machen wir unsere Patienten darauf aufmerksam, dass die Apotheken einfach pfiffig genug waren, einfach auch andere Wege mal zu gehen.
Was müssen denn Betroffene sozusagen, also Patienten beachten? Also wenn man zum Beispiel PrEP macht, dann muss man ja auch da regelmäßig eben die Medikamente einnehmen, sonst wirkt das ja, glaube ich, dann auch nicht.
Naja, es gibt viele PrEP-Patienten, die sind jetzt im Dezember und Januar, wo es knapp war, einfach auf eine On-Demand-Einnahme umgestiegen, aber viele halt nicht mit einem guten Bauchgefühl, was sicher auch berechtigt ist, wenn man eigentlich gewohnt ist, jeden Tag eine Tablette zu nehmen und jetzt nur noch anlassbezogen die PrEP genommen hat. Das muss man sagen, haben manche gemacht, um sozusagen ihren Vorrat ein bisschen zu strecken, aber es geht ja auch um die HIV-Behandlung, die ja auf jeden Fall täglich stattfinden muss, mit demselben Medikament. Und da muss ich als Patient einfach so ein bisschen vorher vielleicht in der Apotheke nachfragen. Also ich gehe nächste Woche zu meinem PrEP-Behandler oder zu meiner HIV-Behandlerin. Liebe Apotheke, ich bin jetzt seit 10 Jahren bei Ihnen. Haben Sie denn die Möglichkeit, sich meine Sachen schon mal zu gucken, wo Sie was kriegen können und all sowas? Und dann geht man eigentlich in das Arztgespräch schon rein und sagt, also in der Apotheke, wo ich seit zig Jahren bin, die haben mein Medikament nicht. Was kann ich denn machen? Und da ist es, glaube ich, an den PrEP-Behandlern und auch an den HIV-Behandlern im Moment, den Patienten die Wege, die es sich sozusagen auch wieder in Deutschland aufgetan haben, zu zeigen, dass man halt nicht am Telefon hängt und jetzt alle Apotheken abklappern muss, sondern inzwischen wissen die HIV-Behandler und PrEP-Behandler eigentlich, welche Apotheken sich zum Glück größere Vorräte hingelegt haben.
Also, oder notfalls noch ein anderes Mittel oder dass man da umsteigt irgendwie?
Naja, das ist für PrEP nicht zugelassen. Es gibt für PrEP nur ein Medikament. Mhm. Ja, also da ist man sozusagen, gibt's nur A oder A. okay. Aber für HIV ist es natürlich so, dass man ein Medikament, was man jetzt schon seit 10, 15 Jahren nimmt, auch nicht und weiß, dass man es gut verträgt, nimmt man ja auch nicht gern plötzlich was Neues. Also die HIV-Behandler oder der Patient hatte ja ein Grund, warum er jetzt eigentlich auf diesem Medikament war, weil er gut damit zurechtgekommen ist, weil es gut zu seiner anderen Co-Medikation gepasst hat, ja, weil er es gut vertragen hat, weil er keine Nebenwirkungen hat. Ihm jetzt zu sagen, trara, es gibt's jetzt nicht mehr, du kriegst ab morgen was Neues, ist für die Patienten oft schwierig und der Arzt muss ganz, ganz viele verschiedene, vielschichtige Dinge dabei berücksichtigen.
Okay. Wie sieht's denn von offizieller Seite aus, also vom Bundesgesundheitsministerium oder Apothekerverband oder sonst wie halt eben, wie will man denn da dem Ganzen jetzt begegnen? Haben Sie da was gehört?
Ja, ich denke, unser Gesundheitsminister hat verstanden, die Not. Es geht eben, glaube ich, auch nicht primär um die Prepperhandler, sondern um die HIV-infizierten Patienten. Aber da muss man ganz klar sagen, profitieren natürlich die Prepp-Patienten davon. Dass da jetzt gesagt worden ist, okay, also man muss den Weg öffnen dafür, dass in solchen Versorgungsengpässen dann auch die Originalpräparate wieder verordnet werden können oder von der Apotheke abgegeben werden können, auch wenn der Gap des Geldes da, sage ich mal, sehr groß ist. Und das andere ist einfach, dass klar ist, dass die Anreize wieder geschaffen werden müssen, dass man, dass Deutschland ein guter Absatzmarkt ist. Und man kann nicht immer nur rabattieren und sondern muss dann auch sagen, okay, es gibt Medikamente, die sind auch lebensnotwendig, wie die HIV-Medikamente, die müssen einfach auch lieferbar für die deutschen Patienten sein.
Mhm. Gut, also dann müssen wir nochmal gucken, wie das da weitergeht. Dann haben wir jetzt erstmal einen kleinen Eindruck gewonnen, sozusagen, wie jetzt die Lage da ist. Also Versorgungsengpässe bei Präparaten hängt es im Moment wohl irgendwie so bei den Großhändlern zum Beispiel. Ich habe darüber gesprochen mit Frau Dr. Gabi Knecht vom Infektiologikum hier in Frankfurt. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Ja, es war noch ein bisschen Zeit bis 22 Uhr, aber ich kann ja schon mal die Abmoderation sozusagen loswerden von der heutigen Sendung. Das war die 1385. Ausgabe von Radio Sub hier auf Radio X. Mitgemacht haben an der Sendung, die Nachrichten zusammengestellt hat, der Stefan Hoffmann, gelesen von Sebastian Schweighöfer. Musik und Technik kamen heute von Lars und Jörn hat noch mitgemacht, hat Interviews beigetragen und mein Name ist Markus Brieskorn. Ich war offiziell verantwortlich für den Inhalt der heutigen Sendung jetzt hier, die letzten zwei Stunden von Radio Sub auf Radio X. Morgen gibt es wie immer die Wiederholung von der heutigen Sendung, also von 11 bis 13 Uhr. Und nächste Woche haben wir wieder eine neue Ausgabe von Radio Sub und da macht wieder der Mercedes Rodriguez wieder eine Sendung und sie hat schon angekündigt, dass er einen Schwerpunkt machen wird zum Thema Lesben und Trans. Und was sich da alles hinter verbirgt, das werdet ihr natürlich dann nächsten Montag hier auf dieser an dieser Stelle erfahren. Dann wünsche ich euch jetzt noch eine restliche schöne Karnevalszeit oder Fastnachtszeit oder Fasnet oder was wir heute alles so gelernt haben. Und ansonsten natürlich guten Start in
Nachfaschingszeit.
Nachfaschingszeit sozusagen, wo man dann da so ein bisschen einkehrt und so ein bisschen ruhiger wird und so weiter und so ein bisschen alles enthaltsam.
Bin doch ruhig, ich weiß gar nicht, was ihr wollt.
Enthaltsam lebt sozusagen halt
lebt eben. Lebt doch auch enthaltsam. Also, oder nicht? Nee.
Im Moment halte ich hier gerade einen Hund, aber
das Bild müsste man eigentlich mal ins Internet stellen.
Der Studiohund ist nämlich heute auch mit dabei. Ja. Gut, ansonsten, das war's natürlich für diese heutige Sendung. Und ansonsten, wie gesagt, dann demnächst wieder. Carlos, jetzt bleib mal hier sitzen.
Muss mal die komplette Sendung mit Hund moderieren.
Das hatte ich ja schon mehrmals vorgehabt. Ja,
aber auf dem Schoß, nicht nur so drumherum.
Ne, das muss der Hund auch mitmachen. Das ist die Frage, ob der da so eine...
Der sieht so ein bisschen...
Es wird zu weit. Es wird einfach zu weit.
Komisch.
Ich würde sagen, das war's.
Das war's? Wirklich?
Schöne Woche. Ja, schöne Woche.
Okay, dann war's das halt.
Genau. Und Lars, das war's.
Na toll.
Radio Sub.